Ich appelliere an eure Vorstellungskraft. Denn das, was ich jetzt erzähle, passt nicht in die Zeitumstände von dem, was wir gerade gehört haben. Stellt euch vor, der barmherzige Samariter, von dem wir eben gehört haben, wäre nach seiner Tat von einer Schar von Journalisten umringt worden, die von dieser selbstlosen Aufopferung für den Überfallenen Wind bekommen hatten. Stellt euch vor, wie sie diesen Mann mit Fragen bombardieren, wie der Mann im Blitzlichtgewitter der Kameras irgendwie sich dem stellen muss und die Leute fragen, was ging ihnen durch den Kopf, als sie diesem Überfallenen furchtlos halfen? Dachten sie, ich muss hierbei nationale Vorurteile überwinden? Oder dachten sie, diese lieblose Welt muss ich mit Liebe fluten? Oder dachten sie, ich will hier ein Zeichen setzen, ein Beispiel geben, dass wir Menschen ohne Ansehen der Person alle endlich Brüder werden? Stellt euch die Gesichter der Journalisten vor, wenn der barmherzige Samariter dann geantwortet hätte, ich weiß nicht. Ich habe einfach nur gedacht, hoffentlich rutscht er mir nicht vom Esel runter. Die Journalisten ziehen Kopfschütteln ab, da ist keine Schlagzeile zu holen. Vielleicht ein kleiner Abseits auf Seite 7. Dumm eigentlich von dem barmherzigen Samariter. Seine Geschichte hätte man ziemlich gut aufpimpen können. Hätte der sich doch nur ein bisschen geschickter ins Rampenlicht gestellt, dann hätte am nächsten Tag jeder sein Gesicht gekannt. Man hätte ihn beglückwünscht, man hätte ihn geehrt, vielleicht hätte man ihn sogar zu Maybrit Illner oder Markus Lanz eingeladen. Und er hätte sich einträglich in der Öffentlichkeit präsentieren können, ganz nach der Devise, tue Gutes und rede darüber. Doch unser barmherziger Samariter hatte offenbar einen anderen Grundsatz. Vielleicht war er ja bei den Menschen, die am Fuße des Berges versammelt waren, als Jesus von Nazareth seine Bergpredigt hielt. Und vielleicht waren ihm die Worte des Bergpredigers im Gedächtnis und im Herzen geblieben, die heute in unserer Predigtreihe, die Bergpredigt, jedes Wort, echtes Leben, dran ist. Und ich lese uns 4 Verse aus dem Beginn des 6. Kapitels, Matthäus 6, die Verse 1 bis 4, nach der Einheitsübersetzung. Jesus sagt da, hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zu tun, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn von eurem Vater im Himmel zu erwarten. Wenn du Almosen gibst, posaune es nicht vor dir her, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen bleibt. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Ein ganz bekannter Text. Teile davon sind sogar zu geflügelten Worten in unseren Sprachgebrauch übergegangen. Zum Beispiel eben, dass die Linke nicht weiß, was die Rechte tut. Oder auch etwas vor jemanden auszuposaunen. Beim Hören dieses Textes drängt sich mir noch eine Szene auf. Eine Szene, die Jesus an anderer Stelle entwirft, nämlich das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. In Kinderstunden manchmal etwas übertrieben ausgeschmückt. Der Pharisäer, der da seine Frömmigkeit vor allen Leuten zur Schau stellt, was scheinbar der Inbegriff des Pharisäers ist, scheinheilig, alles andere als gottesfürchtig, der sich beim Beten vor allen anderen Leuten zeigen muss. Bekannte Texte haben immer eine Gefahr, eine große Gefahr. Sie stehen nämlich in der Gefahr, dass wir meinen, in sie etwas hineinlesen oder hineininterpretieren zu müssen. Mehr, als wir eigentlich aus ihnen herauslesen können. Im theologischen Fachjargon spricht man davon Exegese und Eisegese. Ex heraus, also alles, was man herauslesen kann. Das ist auch ein Fach, was man an den theologischen Fakultäten lehrt. Und Eisegese, etwas, was hineingelegt wird. Eis heißt hinein, was hineingelegt wird. Also da müssen wir aufpassen, dass wir gerade in bekannte Geschichten nicht zu viel hineininterpretieren. Unsere Vorerfahrungen mit Texten können uns den Blick für neue Einsichten und neue oder andere Impulse, die von diesen bekannten Worten ausgehen, können uns den Blick darauf versperren. Schauen wir uns aber diesen bekannten Text noch einmal genauer an. Der erste Vers ist sozusagen eine Einleitung oder eine Überschrift, ein Dach über die nächsten, glaube 16, 17 Verse, die dann kommen. Über die Abschnitte, in denen es um das Almosen, um das Beten, wo wir später auch das Vaterunser betrachten, und um das Fasten geht. Um unsere Frömmigkeit oder Ausdrucksweise unserer Frömmigkeit. Und dieser erste Satz beginnt mit einer Warnung. Achtung, Achtung, Warnmeldung. Hütet euch, eure Gesinnung oder eure Gerechtigkeit vor den Menschen kundzutun. Oder habt Acht auf eure Frömmigkeit, heißt es in einer anderen Übersetzung. Frömmigkeit, das klingt irgendwie nach nach Sichtbarkeit, nach sichtbaren Zeichen, nach Taten und Werken, die letztlich aber auch aufdecken, was innerlich drin ist. Das, was ich tue, das, was ich mache, deckt letztlich auch auf, was drin ist, was in uns steckt und welche Motive uns da treiben. Doch das Wort, das Martin Luther früher, also nicht mehr in der neuesten 2017er Übersetzung, sondern in den früheren Übersetzungen und auch andere Übersetzer eben mit Frömmigkeit übersetzt hat, lautet im Griechischen dikaiosyne. Und dieses griechische Wort heißt Gerechtigkeit. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit, so wie es auch in der Einheitsübersetzung steht. So bekommt die Überschrift schon eine etwas andere Note. Gerechtigkeit ist in der Bibel ein Kennzeichen unserer Beziehung zu Gott. Gerechtigkeit ist ein Kennzeichen unserer Beziehung zu Gott. Gerecht zu sein oder gerecht zu handeln meint vor allem, unserer Gemeinschaft mit Gott gerecht zu werden. Die Gemeinschaft mit Gott, die wir uns nicht verdienen und nicht erarbeiten können. Die Gemeinschaft, die Gott ohne unser Zutun, ohne dein Zutun initiiert hat, die uns als Geschenk angeboten worden ist, die Gemeinschaft, die Gott durch seine Gebote auch schützt, das heißt durch die Gebote eine Schutzmauer um unser Innerstes, unseren Kern und unser Herz bildet, damit wir diese Gemeinschaft nicht von uns aus zerstören. Denn die Gemeinschaft mit Gott können wir zwar nicht selber schaffen, wir können sie nicht erarbeiten, wir können sie nicht verdienen, aber wir können sie zerstören, indem wir den Geboten Gottes nicht treu bleiben und sein Geschenk an uns damit nicht gerecht werden. Habt Acht auf eure Gerechtigkeit. Das heißt, achtet auf eure Treue zu Gott, achtet auf eure Treue zu der Gemeinschaft, die Gott euch mit ihm geschenkt hat. Und achtet darauf, dass ihr dem gerecht werdet und dem gerecht bleibt. Und der Weg dazu, und das haben wir in der Schriftlesung von Konstantin gehört, führt über den Umgang mit unserem Nächsten, die unsere Hilfe brauchen. Oder mit anderen Worten, aus Matthäus 25, Vers 40 ausgedrückt, da sagt Jesus, was ihr getan habt, einen, diesen meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Und darum geht es bei der Gerechtigkeit. Doch was meint Jesus mit dieser Warnung? Hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zu tun, um von ihnen gesehen zu werden. Und dann folgt jetzt das erste Beispiel. Wie verhält es sich mit dem Beispiel der Almosen? Da ist ja erstmal dieses Wort Almosen, das im 21. Jahrhundert eine bestimmte Bedeutung hat und noch dazu, denke ich mal, bei jedem Einzelnen von uns mit Erlebnissen oder auch mit Erfahrungen in irgendeiner Weise verbunden ist. Die Definition im Duden lautet, Almosen, ein geringes, dürftiges Entgelt, das in keinem Verhältnis zu jemandes angemessener Forderung steht. Das heißt sozusagen, da ist jemand über den Tisch gezogen worden, da ist jemand mit wenig abgespeist worden. So versteht es der Duden. In dem, was hier im griechischen Text steht, schwingt hingegen Erbarmen und Barmherzigkeit mit. Hier in der Bergpredigt ist Almosen ein durchweg positiver Begriff. Es ist der Ausdruck der Gerechtigkeit und der Treue zur Gemeinschaft mit Gott, dass wir uns nach unseren Kräften bemühen, dass alle Menschen das Unentbehrliche in ihrem Leben haben können und dass ein Leben in Würde von jedem Menschen geführt werden kann, jedem Mensch, der als Geschöpf Gottes dasteht und das ihm auch unverlierbar zusteht. Dafür gibt es Almosen. Und dafür sind Erbarmen und Barmherzigkeit im wahrsten Sinne des Wortes notwendig. Aber mehr noch, nach der jüdisch-christlichen Auffassung bedeutet Almosen geben nicht, dass wir etwas von dem abgeben, was uns gehört, sondern von dem, was Gottes ist. Aufgrund dessen, dass doch unser Leben, unsere Arbeit, unser Geld, unser Besitz letzten Endes nicht allein unser eigener Verdienst sind, sondern letztlich Gaben und Geschenke Gottes. Gaben und Geschenke, die Gott den Geschöpfen in seiner Schöpfung macht. Und von dem geben wir Almosen. Und wir sorgen dafür, dass Gottes gute Gaben gerecht verteilt werden. Wenn du Almosen gibst, posaune es nicht vor dir her, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gelobt zu werden. Amen, ich sage euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Jesus greift hier das bei uns fast sprichwörtliche Tue Gutes und sprich darüber scharf an. Warum? Weil dadurch die Gefahr besteht, dass das Almosengeben aus dem Kontext der Gerechtigkeit als Treue zur Gemeinschaft mit Gott herausfällt oder sogar herausgerissen wird. Als negatives Beispiel wählt Jesus nach den meisten Übersetzungen einen Heuchler. Das griechische Wort sollte eigentlich mit Schauspieler übersetzt werden. Ein Bühnenkünstler hat bei seinen Schauspielern in erster Linie sein Publikum, das zur Vorstellung gekommen ist, vor sich, im Auge. Sein Lohn ist die Anerkennung des Publikums, der Beifall und natürlich auch die Gage. Und dieser Lohn ist aber schnell verflogen und hält nicht lange. Und so kann es auch jemandem gehen, der Almosen gibt. Almosen gibt, damit andere es sehen. Der Almosen gibt, damit er Anerkennung findet bei anderen Menschen, richtet so wie ein Schauspieler seine Aufmerksamkeit auf das Publikum. Sein Handeln und seine Gaben orientieren sich letztlich nicht an der Not des Bedürftigen, sondern am Effekt, den die Gaben auf den Zuschauer haben. Beifall und Anerkennung werden zum Grund und zur Motivation der Barmherzigkeit. Wahrlich, ich sage euch, spricht Jesus hier, sie haben ihren Lohn bereits erhalten und haben doch nichts davon. Die Barmherzigkeit steht in einer Gefahr. Und Jesus weist darauf unmissverständlich hin. Wenn uns nur dieses Haschen nach Anerkennung treibt, dann wird die eigentliche gute Sache uns dreifach entfremden. Zum einen von uns selbst, weil wir nur noch eine Rolle spielen, um zu gefallen. Zum anderen von unseren notleidenden Nächsten, weil sie nur noch Statisten in der Aufführung sind. Und drittens von der Gemeinschaft mit Gott, die der Grund und das Ziel wahrer Barmherzigkeit ist. Unser Blick bleibt also an der Hülle kleben und nicht am Kern. Und wenn die Suche nach Anerkennung uns treibt, dann sind unsere Almosen letztlich nur wie Waren in einem Tauschgeschäft. Wir geben sie, um etwas dafür zu bekommen. Die Grundstruktur des Problems von Armut und Reichtum wird nicht berührt, geschweige denn irgendwie kreativ überwunden. Es braucht eine besondere Art von Großzügigkeit. Menschen, die sich und ihre Mittel freigebig verwenden. Menschen, die den Kreislauf der Armut und damit auch den Kreislauf von Abzahlen und Heimzahlen kreativ durchbrechen. Und der barmherzige Samariter war so einer. Er ging einen anderen Weg. Er hatte eine andere Motivation. Und Beispiele dafür gibt es genug, wo wir uns einsetzen können. Da ist zum einen, wie wir das ab und zu mal auch in den Newsletter rumschicken, wenn irgendwo wieder eine Katastrophe ist und das Kinderhilfswerk Global Care sich da einsetzt, die spontane Spendenbereitschaft in Solidarität mit Notleidenden von Krieg und Katastrophen. Oder auch das stille Engagement in Stiftungen. Oder auch, wenn ich als Person in irgendeiner Situation Zivilcourage zeige. Und nicht zu vergessen, die unzähligen Stunden ehrenamtlicher Mitarbeit von Menschen aller Altersgruppen für alle Altersgruppen. All das geschieht ohne großes Publikum und ohne Berechnung des zu erwartenden Gegenwertes. Das sind die Almosen, das ist die Barmherzigkeit, die Jesus uns empfiehlt, weil sie der Gerechtigkeit dient, die in der Treue zur Gemeinschaft mit Gott besteht. Gib von dem, was deins ist. Gib von dem, was du hast, dem anderen, der es gerade braucht. Gib ihm von deinem Geld, von deiner Zeit, von deiner Kraft. Und wie auch immer, gib großzügig. Und dann sei ganz bei dem anderen und damit ganz bei Gott. Es kommt auf den Kern, auf die Motivation, auf dein Herz und nicht auf die glänzende Hülle an. So wie beim barmherzigen Samariter, der von Herzen hilft und gibt und dabei einfach nur eins im Blick hat, dass der Verwundete nicht vom Esel fällt. Amen.